Wer hat nicht davon geträumt, in seinen Teenie-Jahren einmal jemand zu heiraten, ein Liebesglück zu erleben, ein schönes Hochzeitsfest zu feiern und ja, ins Glück hineinzugehen? Dieser Wunsch begleitet uns schon sehr früh weg, und er wird uns auch in verschiedensten Filmen, Plakaten, Zeitschriften und so weiter immer wieder nahegelegt, dass das eines der größten Freuden auf Erden ist. Eine der größten Freuden. Und tatsächlich ist das auch so. Ehe ist etwas Gottgegebenes. Es hat nicht der Mensch erfunden und eingeführt, sondern es wurde bereits bei der Schöpfung gegeben. Wir lesen gleich am ersten Bibeltext dazu, 1. Mose Kapitel 1, 27 bis 28. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gerade bei der Erschaffung des Menschen im Schöpfungsbericht lesen wir, dass Mann und Frau im Bild Gottes geschaffen sind. Es ist der Mann im Bild Gottes geschaffen, es ist die Frau im Bild Gottes geschaffen, aber es ist auch die Gemeinschaft von Mann und Frau im Bild Gottes geschaffen. Und Gott verbindet hier mit dieser Schöpfung gleich auch eine Aufgabe, einen Sinn, könnte man auch sagen. Und er fordert sie auf: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Also nur Mann und Frau zusammen können fruchtbar sein, können sich vermehren und die Erde füllen. So hat das Gott am Anfang eingerichtet. In der Wiederholung des Schöpfungsberichtes im Kapitel 2 lesen wir dann: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Ein Mann wächst auf, wird geboren als Kind bei Vater und Mutter. Er wächst dort auf, er wird groß, und wenn die Zeit gekommen ist und er eine Frau gefunden hat, dann wird er diese erste soziale Zelle, diese Familie verlassen und mit seiner zukünftigen Frau eine neue bilden. Das heißt, wir haben hier ein Bündnis auf der einen Seite, nämlich das Bündnis von den Eltern zu den Kindern, das wie aufgelöst wird. Wir haben aber ein neues Bündnis, nämlich dieses Anhängen, also bildet ein neues Bündnis von dem Mann, der jetzt seine Eltern verlässt, der sich jetzt aber an seine Frau bindet und mit ihr zusammen eine neue soziale Zelle bildet. Und diese beiden werden zusammen ein Fleisch sein. Das heißt, da ist eine sehr, sehr innige Beziehung auf vielen, vielen Ebenen da. In der Ehe wird Sexualität praktiziert, man wohnt zusammen, man trifft die Entscheidungen des Lebens zusammen, man teilt das Leben in wirtschaftlicher Hinsicht, man teilt das Leben aber auch in emotionaler Hinsicht, man teilt sich die Aufgaben des Lebens, man bildet eine Einheit, man teilt sich die Freuden des Lebens, man erlebt Dinge gemeinsam, man teilt miteinander den Glauben an den einen Gott, man teilt miteinander Ängste und Sorgen, man teilt sich mit, der andere hört zu, man berät sich gegenseitig, man überlegt, wie kommt man vorwärts. Jetzt kann so eine Ehe wirklich eine sehr erfreuliche und schöne Sache sein, ist sie aber nicht zwangsweise. Eine Ehe, so wie sie Gott bei der Schöpfung eingesetzt hat, eine Beziehung von einem Mann und einer Frau, ist eine öffentliche, verbindliche, exklusive, freiwillige und lebenslange Beziehung. Das heißt, öffentlich, jeder weiß davon, es ist allen bekannt, die beiden zusammen bilden jetzt diese Einheit. Sie ist verbindlich, man hat sich ein Leben lang aneinander gebunden, bis dass der Tod einen scheidet. Sie ist freiwillig, sowohl vom Mann als auch von der Frau. Sie ist lebenslange und sie ist exklusiv. Das heißt, andere sind von dieser Beziehung ausgeschlossen. Nur die beiden gehören in dieser Art und Weise zusammen. Und wenn Gott so etwas zusammenführt und wenn das sich entwickeln kann, dann ist das wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, eine sehr, ich suche das rechte Wort, eine sehr erfüllende Sache, erbauende Sache, die man gerne erfährt und genießt. Eine Ehe zu leben hat aber auch, also kann Höhen und Tiefen erfahren. Und vor allem, wenn man Kinder bekommt zunächst, man ist immer noch jung und kräftig, man hat Kinder bekommen, aber man wird durch die Kinder sehr in Anspruch genommen und das testet eine Beziehung sehr. Ja? Und wenn die Beziehung nicht ausgewogen und gut ist, dann wird sie eben durch so etwas sehr belastet und kann in eine Schräglage geraten. Deswegen ist es gut, dass eine Beziehung bevor Kinder kommen, eine Ehe bevor Kinder kommen, sehr, sehr auf sehr guten Beinen steht. Ja, also auch wenn wir dann ans Alter denken, Leute werden schwächer, vielleicht kommen Krankheiten dazu oder im Laufe des Lebens kann auch mal ein Jobverlust oder ähnliches dazukommen. Es kommen jedenfalls bestimmt Prüfungen auf eine Ehe zu und wo es wichtig ist, dass diese eine Zelle, eine sehr, sehr stabile Zelle bildet. Ja, die Ehe ist bei der Schöpfung gegeben worden. Es ist neben dem Sabbat eine weitere Sache, die wir aus dieser Zeit noch mitnehmen, bis in unsere Zeit hier herauf. Und diese Gemeinschaft von Familie und Ehe wird interessanterweise in den 10 Geboten einige Male erwähnt. Hier in 2. Mose 20, Vers 14 heißt es, du sollst nicht Ehe brechen. Also man soll die Ehe achten und ehren, man soll stabile, verbindliche Beziehungen haben, eine Ehe bilden, ein Bündnis eingehen von Mann und Frau und nur in diesem Bündnis soll man eben zusammenleben, die Sexualität praktizieren und all die Dinge ausleben, die ich vorhin erwähnt habe. Und dieses Bündnis soll nicht gebrochen werden. Wir finden aber in den 10 Geboten in 2. Mose Kapitel 20 einige Hinweise auf die Familie. Zum Beispiel im Vers 10, wo es heißt, dass am Sabbattag also auch nicht der Sohn oder die Tochter irgendeine Arbeit machen soll. Wir finden den Hinweis dann hier im Vers 14, du sollst nicht Ehe brechen. Wir finden den Hinweis im Vers 12, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Also hier der Hinweis auf die Zelle Familie. Aber die Zelle Familie besteht zunächst aus Vater und Mutter und die Kinder sollen denen Ehre entgegenbringen. Und abschließend finden wir noch einmal den Hinweis auf die Zelle, auf diese Ehe. Du sollst im Vers 17, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd und so weiter. Aber hier das Begehren, also etwas zu begehren, was dem Nächsten, an den Nächsten gebunden ist, nämlich seine Frau, das ist auch ebenfalls untersagt. Ja. Also die Ehe und die Familie scheint ein sehr schützenswertes Bündnis zu sein, soziales Gebilde zu sein, denn es kommt einige Male in den 10 Geboten hier vor. Ja. Die Bibel sagt auch etwas über die Ehe selber aus. Über die Ordnung in der Ehe. Da heißt es zum Beispiel in Epheser 5, 22, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Also so wie wir uns dem Herrn unterordnen, wir Menschen, so sollen sich die Frauen den Männern unterordnen. Jetzt denken manche vielleicht, ja, was soll denn das, einer dem anderen sich unterordnen? Wenn wir den nächsten Vers lesen, dann wird das vielleicht klarer. Dort heißt es nämlich, ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie selbst hingegeben hat. Also die Rolle des Mannes wird in der Bibel beschrieben als die Rolle, der die Hauptverantwortung trägt. Aber er hat nicht nur die Hauptverantwortung, er hat auch die Hauptopferbereitschaft zu bringen. Ja. Der Mann soll die Frau lieben. Wenn da ein Mann ist, der seine Frau aus ganzem Herzen liebt, und zwar gleich wie der Christus die Gemeinde geliebt hat, dann meine ich, ist das für eine Frau tatsächlich auch etwas Schönes und Wunderbares, sich dort unterzuordnen. Christus hat die Gemeinde geliebt, er hat die Gemeinde nicht tyrannisiert. Christus hat der Gemeinde gedient. Er hat nicht erwartet, dass die Gemeinde ihm dient und zu Füßen liegt und jeden Wunsch von den Augen abliest, sondern im Gegenteil. Er kam, um die Gemeinde zu retten. Er kam, um sein Leben zu geben für die Gemeinde. Wir Männer tragen die Verantwortung und wir Männer sollen der Gemeinde dienen, sollen der Frau dienen, unserer Frau dienen. Wir sollen bereit sein, alles einzusetzen, damit es unserer Frau, also damit es in meinem Fall meiner Frau, damit es unseren Frauen gut geht, damit sie das haben, was sie zum Leben brauchen, damit sie sich entfalten und entwickeln können. Eine Frau, die so einer Beziehung lebt, denke ich, die hat viel Glück erlebt, hoffe ich. Ja. Wir Männer umgekehrt, wenn sich eine Frau entfalten und entwickeln kann, wenn es unserer Frau gut geht, dann geht es uns auch gut. Es gibt auch da so einen Spruch, der heißt Happy Wife, Happy Life. Eine glückliche Frau bedeutet ein glückliches Leben. Wer wünscht sich das nicht? Ja, bevor, also wir, ja, wer wünscht sich das nicht, ist eine gute Frage, denn wir, ich denke, fast alle Menschen wünschen sich das, einen Ehepartner zu finden, glücklich zu sein, gemeinsam die Dinge zu erleben und so weiter, durchs Leben zu gehen. An der Stelle vielleicht ein Appell an die Unverheirateten. Es ist sehr weise, gut abzuwägen, wenn man heiratet. Nicht einfach blindlings in eine Ehe hineinzulaufen, sondern weil sich gerade anbietet, sondern wirklich zu überlegen, ist das Gegenüber, ist das die Person, mit der ich glücklich leben kann. Und zwar nicht nur im Moment, nicht nur die nächsten Monate, sondern tatsächlich glücklich leben kann die nächsten Jahre bis zum Ende meines Lebens oder das Ende des Lebens der anderen Person. Aber das heißt in den meisten Fällen Jahrzehnte glücklich zusammenleben. Ja. Können wir gut miteinander kommunizieren? Können wir gut austauschen? Haben wir die gute Gesprächsbasis? Funktioniert das? Haben wir das nötige Vertrauen zueinander? Kann ich den anderen unterstützen? Bin ich glücklich und zufrieden alleine und kann ich dem anderen zur Seite stehen, wenn er es einmal nicht ist? Teilen wir dieselben Lebensziele? Haben wir ähnliche finanzielle Vorstellungen? Haben wir vielleicht auch einen ähnlichen sozialen Hintergrund? Haben wir einen ähnlichen kulturellen Hintergrund? Haben wir eine ähnliche Bildung? Und wenn nicht, ist die Frage, sind die Unterschiede für uns eine Bedrohung, sodass wir diese Ehe nicht auf lange Zeit stabil aufrechterhalten können. Wenn man in der Situation ist, eine Ehe zu begründen und man hat vielleicht jemand schon ins Auge gefasst, spätestens dann ist es an der Zeit, sich mit anderen zu beraten. Sei es jetzt mit Freunden, mit Verwandten, mit den Eltern, vielleicht auch mit dem Prediger oder mit den Diakonen in der Gemeinde. Sich mit ihnen zu beraten, mit vertrauten Menschen und von ihnen ein Feedback geben zu lassen, ob die Person denn tatsächlich eine geeignete Person für eine Ehe ist und ob sie den Eindruck haben, man passt zusammen. Ja. So schön die Vorstellung einer schönen Ehe ist und so schön eine schöne Ehe tatsächlich ist, so mühsam ist es, mit jemandem zusammen zu sein, wo es dann einfach nicht passt und wo man den gemeinsamen Boden verloren hat. Und man nicht mehr zusammenfindet. Das ist viel schlimmer und viel mehr Verlust und viel anstrengender, als hätte man nie geheiratet. Deswegen ein Appell an alle, die sich verheiraten wollen. Überlegt euch gut, wenn ihr heiraten wollt. Nehmt nicht irgendjemand, ihr seid es nicht wert, euch mit irgendjemand zu verbinden, sondern nehmt jemand, wo ihr das Gefühl habt, es ist wirklich eine solide, gute Basis. Und mit der Person habe ich den Eindruck, wird es gelingen. Wir können eine langfristige, lebenslange, gute, positive Gemeinschaft leben. Und so eine Gemeinschaft bildet die Grundlage, das Fundament für eine Familie. Und also Kinder sind eine wunderbare Sache. Es gibt keine Verpflichtung, Kinder zu bekommen, aber Kinder sind eine wunderbare Sache. Ich selber habe vier Kinder bei mir. Und ich kann da sagen, sie zu erleben, wie sie die Welt entdecken, wie sie aufwachsen, wie sie sich entwickeln und entfalten, das gibt wahnsinnig viel. Und diese innige Beziehung, die man zu den Kindern hat, das ja, macht all die den Einsatz wett, den man leistet, damit sie heranwachsen können. Aber Kinder bedeuten eine große Lebensveränderung. Ich habe das selber erlebt, wir als Ehepaar haben das erlebt, dass wir einen Lebensstil hatten. Ja, wir haben vieles unternommen, wir waren aktiv, gerne auf Reise gegangen und so weiter. Und wo das erste Kind kommt, plötzlich wird alles über den Haufen geworfen. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich jetzt mit anderen zu tun habe, die ihr erstes Kind bekommen. Man meint, das alte Leben wird fortgesetzt, aber ich stelle fest, das ist praktisch nie der Fall. Das Leben wird völlig verändert und auf den Kopf gestellt und plötzlich dreht sich alles um das kleine Wesen. Und ja, man investiert seine ganze Zeit, um dieses eine kleine Wesen hier glücklich zu machen. Und freut sich enorm an dem Glück, das eben entsteht. Ja. So wie es der Psalm 127, Vers 3 sagt, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Ja. Also Gott schenkt uns diese Kinder. Und diese Kinder haben es verdient, diese Gabe des Herrn hat es verdient, dass sie ein schönes, stabiles, zufriedenes Zuhause bekommen. Ellen White schreibt das so in einem Buch, dass es das Zuhause soll ein Stück Himmel auf Erden sein. Genauso soll es sein. Wir wissen, dass wir denen nicht immer nachkommen und dass das nicht immer gelingt, aber das Ziel, das Ideal soll das sein, dass wir den Kindern ein wunderbares Zuhause bereiten. In so einem Zuhause können die Kinder heranwachsen, sich entwickeln und entfalten und werden zu stabilen und begabten und befähigten Erwachsenen, die ihrerseits dann ein wertvoller Beitrag zur Gesellschaft sein können. Kinder, die das nicht haben, die keine Zuneigung der Eltern bekommen, die Gewalt oder Misshandlung erfahren, die erfahren, dass sie auf die eigenen Beine gestellt sind, aber sich nicht auf die Eltern verlassen können, werden es viel schwieriger haben im Leben als Kinder, die ein zufriedenes, geordnetes, stabiles, sicheres, fröhliches Zuhause erleben. Ja. Kinder sind eine riesige Freude, aber sie kosten Kraft und Einsatz. Und Kraft und Einsatz, das fordert vieles von den Eltern und dafür muss die Ehebeziehung stabil sein. Ja. Ja, beide Eltern erziehen zusammen die Kinder. Aber typischerweise liegt die Last mehr auf den Müttern als auf den Vätern. Die Väter sind erwerbstätig, die Mütter sind zu Hause bei den Kindern und verbringen viel mehr Zeit mit den Kindern und prägen sie. Dennoch, die Kinder brauchen auch die Väter. Es ist aber sehr wichtig und sehr wertvoll für die Kinder, dass sie immer eine Ansprechperson haben und zu der sie gehen können und sie können wissen, ja, es ist jemand zu Hause, ich bin nicht alleine. Und ich bin auch nicht einfach weggegeben woanders hin, sondern es ist jemand da, der sich um mich kümmert. Und ja, ich kann zur Mama gehen oder auch dann eben zum Papa gehen, wenn sie was brauchen oder einfach, wenn es auch darum geht, Zeit miteinander zu verbringen. Eine Sache ist ganz wichtig, Kinder können also auch bereits in ihren kleinen jungen Jahren einen ganz tollen Glauben entwickeln. Sie können Gott vertrauen. Sie glauben, dass Gott da ist, sie vertrauen Gott, dass er da ist. Wenn es Probleme und Schwierigkeiten gibt, dann legen sie diese Probleme vertrauensvoll in die Hände Gottes und gehen davon aus, dass Gott das auch in die Hand nimmt. Und ja, ich erinnere mich da an eine Begebenheit, wo wir haben drei Hasen zu Hause. Einer davon ist einmal entwischt und dann haben wir gebetet und voll Vertrauen auch sind davon ausgegangen, dass wir ihn wiederbekommen und so war es dann auch. Er war nicht weit weg und die Kinder konnten ihn dann einfangen und zurückbringen. Aber so Erlebnisse stärken den Glauben der Kinder. In Sprüche 22, Vers 6 heißt es, gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Also wir als Eltern geben unseren Glauben an die Kinder weiter. Die Kinder sind uns von Gott gegeben als eine Gabe, die er uns anvertraut hat, aber die Kinder gehören Gott, genauso wie wir selber Gott gehören, und wir sollen dieses Eigentum sorgsam und achtsam, behutsam pflegen und hegen und die Kinder eben so erziehen, dass sie auch an Gott glauben und Jünger Jesu werden. Und so letztendlich das in wieder zu ihrem eigentlichen himmlischen Vater zurückfinden. Wenn Kinder klein sind, sind sie zu Hause, typischerweise. Wenn sie dann älter werden, dann beginnt die Kindergartenpflicht oder die Schulpflicht. Und da ist es besonders vorteilhaft und wichtig, dass die Kinder eine Erziehung erfahren, eine Ausbildung erfahren, die sie im Glauben unterstützt. Wer hier die Möglichkeit hat, das Kind auf eine adventistische Schule zu schicken, darf sich glücklich schätzen. Und ich möchte das auch jedem empfehlen, solche Angebote anzunehmen. Es gibt sicher dort und da auch gute öffentliche Schulen, dort und da aber auch problematische öffentliche Schulen. Aber wer die Gelegenheit hat, sein Kind in eine adventistische Privatschule zu schicken, dem möchte ich empfehlen, davon Gebrauch zu machen. Die Kinder wachsen dort in einem Umfeld auf, wo ihr Glaube nicht im Widerspruch zu der Haltung der Schule steht, sondern das ist im Einklang. Das, wo die Eltern ihnen erzählen, löst keine Spannung aus mit dem, was sie in der Schule lernen, sondern ja, sie können da sehr gut heranwachsen und auch sich im Glauben entwickeln. Ja. Was aber nicht heißt, dass unsere Schulen einen Druck ausüben oder einen Zwang ausüben oder eine Manipulation ausüben, sondern sie lassen den Glauben der Kinder einfach stehen, so wie er ist, und lassen auch den Glauben der Kinder sich weiterentwickeln. Ja, Jesus anerkennt übrigens auch den Glauben der Kinder, denn er sagt einmal, lasst die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht ab davon, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Und wer nicht Glauben hat wie ein Kind, der wird nicht in den Himmel eingehen können. Also die Kinder haben einen Glauben, der Gott sehr, sehr gut gefällt. Und diesen Glauben, den sollen wir auch erhalten und pflegen und sie unterstützen darin, ihn weiterentwickeln. An der Stelle auch sei erwähnt, dass die Familienandacht eine große Rolle spielt. Es ist sehr gut, wenn die ganze Familie zusammenkommt und die Kinder dann mit den Eltern zusammen biblische Geschichten anschauen. Da gibt es wunderbares Material dafür, das man mit den Kindern anschauen kann, für Kinder aufbereitet. Genau. Ja. Jetzt gegen Ende dieser Einheit möchte ich noch einmal auf diesen Gedanken zurückkommen, dass die Beziehung von Mann und Frau, dieses Bündnis, die Ehe, ein Bild ist dafür, wie die Gemeinde eine Beziehung hat zu Jesus. Jesus als der Bräutigam, die Gemeinde als die Braut. Die beiden haben ein Bündnis eingegangen und Jesus wartet darauf, seine Braut in Empfang nehmen zu können. Das ist dann eben bei der Wiederkunft. Und das ist ein Bild, wo gebraucht wird. Wir haben das gelesen in Epheser Kapitel 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich auch der Christus die Gemeinde, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also Mann und Frau ist gleich Christus und Gemeinde. Dieses Bild wird auf verschiedenste Art und Weise in der Bibel immer wieder aufgegriffen und zeigt uns auch, wie wertvoll eben dieses Bild, Mann und Frau bilden zusammen ein Bündnis, eine Ehe ist. Und so wie wir Gott nicht einfach gegen irgendjemand auswechseln können oder einfach auch nicht frei bestimmen können, wie diese Gottesbeziehung aussieht, so können wir auch nicht einfach frei bestimmen, wie unsere Beziehung, also Mann und Frau, aussieht, sondern das hat uns Gott eben in seinem Wort vorgegeben. Ja. In Johannes Kapitel 1, Vers 12 finden wir den Gedanken, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Da haben wir unseren Vater im Himmel und wir dürfen seine Kinder sein. Also Kinder, wir gehören zu Gott, er ist unser Vater, er kümmert sich um uns und wir sind eben, dürfen seine Kinder sein. Also auch für die Gottesbeziehung spielt sowohl die Beziehung Mann-Frau eine Rolle, als auch die Beziehung Eltern-Kinder eine Rolle. Und beides sind Bilder für unsere Gottesbeziehung. Und ja, vielleicht hat nicht jeder das Vorrecht, eine Ehe gründen zu können. Vielleicht fehlt jemandem der Partner. Vielleicht nicht alle Eheleute haben das Vorrecht, Kinder bekommen zu können. Aber alle Menschen, egal ob verheiratet oder nicht verheiratet, egal ob sie Eltern sind oder nicht, alle Menschen haben das Vorrecht, das Anrecht, so wie es dieser Text hier sagt, Kind Gottes zu sein. Ja, wir kommen zum Schluss. Und ich fasse noch einmal zusammen. Gott hat die Ehe als eine segensreiche Beziehung eines Mannes und einer Frau bei der Schöpfung eingesetzt. Er schenkt ihnen in dieser Gemeinschaft Nachkommen. Es ist ein Ideal und es ist nicht immer einfach umzusetzen. So manches scheint diesem Ideal im Weg zu stehen. Aber Gottes Wille ist hier ganz klar dokumentiert. Gottes Wille ist klar ausgedrückt in seinem Wort. Mann und Frau sollen, wenn sie zusammengehen, sich aneinander binden. Und dieses Bündnis nennen wir Ehe. Und in diesem Bündnis können sie ihre Beziehung ausleben. Und in diesem Bündnis können sie Kinder empfangen und Kinder großziehen. Und ja, wenn wir uns so umschauen in unserem Umfeld, dann wissen wir, dass die Ehe, dieses Bündnis, ein stabiles Bündnis, ein sehr, sehr wertvoller Beitrag ist für eine gesunde Gesellschaft. Ja, also Gott hat die Ehe als eine segensreiche Beziehung eines Mannes und einer Frau bei der Schöpfung eingesetzt. Er schenkt ihnen in dieser Gemeinschaft Nachkommen.